Thomas Nau ist Abteilungsleiter Infrastruktur. Jeder, der von uns ein Rechenzentrum leitet, weiß, was davon abhängt und welche Dienste immer noch so im Laufe der Zeit dazukommen. Besonders interessant finde ich, dass es hier nicht ein Wiederholungsvortrag, aber ein Wiederaufgreifen eines Themas ist. Wer sich ganz genau erinnert an die ZKI-Tagung in Düsseldorf, dort hatten wir den Fokus Open Source Software. Und damals ging es mehr um die Frage, ist Open Source Software geeignet für ein enterprise-weites Backup? Und nach heute, 3 Jahre später, nach den 3 Jahren Erfahrungen, geht es jetzt mehr darum, die Erfahrungen sind gewonnen, was kann ich zum Datenmanagement anführen, wenn wir jetzt Backup-Daten in der Größenordnung von Terabyte, Petabyte haben. Thomas Nau, bitte.
Gut, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich auch besonders, dass ich heute hier sein kann, insbesondere weil Konstanz eigentlich einer unserer Partner neben Tübingen oder Anfangspartner, muss ich sagen, in diesem gemeinsamen Backup-Projekt ist. Und dass ich hier eingeladen wurde, zeigt vielleicht auch schon, dass das Projekt ganz gut läuft. Die Übersicht, nur ein ganz kurzes Shameless Commercial über das KITS, Kommunikations- und Informationszentrum der Universität Ulm. Was sind wir, was tun wir eigentlich? Und dann, wie in der Einleitung schon gesagt, ich möchte ein bisschen die letzten 3 Jahre aufgreifen. Was haben wir eigentlich an der Umstellung gelernt? Es geht weniger jetzt um das Thema Open Source, kann ich sagen, das hat sich bewährt oder das Produkt hat sich bewährt, sondern es geht wirklich darum, was haben wir gelernt durch das, dass wir gezwungen waren oder eigentlich ja, das dann auch freiwillig gemacht haben, unser komplettes Backup-System dieser 3 Universitäten umzustellen. Lessons learned. Ich möchte aber dann insbesondere in Richtung Datenmanagement auch so ein bisschen auf die Urban Legends eingehen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich beim einen oder anderen von Ihnen dann auch so ein gewisses Schmunzeln im Gesicht sehen werde. Über mich selber, ich bin eigentlich Physiker, ich habe schon relativ früh angefangen mit der ersten Berührung mit EDV, damals war ich noch in der Schule, es war eine PDP 11. In der Zwischenzeit ist das für mich immer so ein bisschen der Balanceakt zwischen Technik und Management, das ist eben die Leitung der Abteilung Infrastruktur. Vom Herzen her bin ich nach wie vor Techniker, aber das lässt sich halt manchmal nicht den ganzen Tag durchhalten. Schwerpunkte, Unix und Speicherlösungen, passt natürlich jetzt auch hier ganz gut zum Thema. Das Kommunikations- und Informationszentrum an sich, gegründet in der Zwischenzeit vor 15 Jahren, beziehungsweise 16 Jahren sind es bald, aus dem ehemaligen Rechenzentrum der Bibliothek, der Zentrale für Fotografik und Reproduktion. Und wir haben eigentlich sehr viele Synergien nutzen können in der Zeit. In der Zwischenzeit sind wir über 100 Beschäftigte. Das klingt sehr viel, aber wenn man sich den Aufgabenbereich anschaut, insbesondere natürlich auch der Bibliothek, die Öffnungszeiten von typischen Bibliotheken, kommt man relativ schnell auf sehr viel Personal. Und heute Morgen, der Herr Schneider hatte es ja auch schon angedeutet, Baden-Württemberg sind die Universitäten sehr stark aufgestellt im Bereich von Kooperation. Dass wir Dienstleistungen von anderen Universitäten oder auch Hochschulen konsumieren, die aber auch an andere exportieren. Das heißt, wir sind da bei vielen Landesprojekten beteiligt, oft auch federführend, zum Beispiel im HPC-Umfeld. Die Abteilung Infrastruktur, muss ich sagen, finde ich ein tolles Team und das muss man einfach mal deutlich sagen. Das ist ein Team, das sich letztendlich um alles kümmert. An vielen Standorten finden Sie das eher, es gibt die Datenbankgruppe, es gibt die Netzwerkgruppe, es gibt die Storagegruppe und jeder redet nicht mit dem anderen. Bei uns ist das ein bisschen anders. Für uns ist es wichtig, sozusagen dieses Paradigma zu leben, eat your own dog food. Also alles, was wir unseren Kunden antun, haben wir davor schon uns angetan. Das ist auch eine wichtige Sache, um Dinge zu lernen. Natürlich kümmern wir uns um die Netzwerke, wir kümmern uns in dem Rechnerbetrieb, um die typischen Verwaltungs-EDV-Aufgaben und so weiter, die Desktops für die Studenten in den Pools. Noch sind wir nicht so weit, dass wir auf BW-Lehrpool setzen. Und wir bringen jetzt eben auch diesen Backup-Service für die Hochschulen, für einige Hochschulen, aber auch für die Universitäten Tübingen, Konstanz und Ulm. Und natürlich bedienen wir auch jeden neuen Hype, den Cloud-Hype, den Anaba-Hype und den Hype, der danach kommt. Die Vorteile einer Abteilung, nur ganz kurz, wichtig ist mir wirklich, das ist ein Team mit einem Ziel. Das hat sehr viele Vorteile, hat natürlich auch manchmal Nachteile. Man muss die Diskussion innerhalb des Teams aushalten. Aber ich glaube, das ist auch ein Vorzeigemodell, dass bei uns jeder offen einfach Dinge sagen kann. Wir diskutieren offen. Das geht nicht ins Persönliche, aber wenn jemand im Team der Meinung ist, die Lösung ist Blödsinn, dann darf er das auch offen sagen. Das hilft eben ganz besonders, realistische und umsetzbare Ziele zu definieren. Ich meine, ein Ziel zu definieren und es nie zu reflektieren, ob es umsetzbar ist, und zwar nicht nur technisch, sondern insbesondere auch organisatorisch. Sie werden das im Laufe meines Vortrags sehen, die meisten Probleme waren nie technischer Art, die sind immer organisatorischer Art. Den rechtlichen Teil blende ich jetzt mal aus, das wird noch dazukommen. Nur das können Sie nur dann schaffen, wenn Sie von vornherein halbwegs Ziele setzen, die Sie fordern, aber nicht überfordern. Das heißt, wir sind im Team einfach so eine Art freundliches Bergkollektiv, wir assimilieren die Dinge um uns herum und formen sie nach unseren Vorstellungen, soweit es geht. Warum mache ich einen Rückblick? Es ist notwendig, um einfach sicherzustellen, dass wir in der Zukunft nicht die gleichen Fehler wieder machen. Das heißt, wir versuchen aus den Fehlern zu lernen und ich möchte jetzt einfach an unseren Erfahrungen teilhaben lassen, auch nicht nur aus dem Blickwinkel des Backups oder einer zentralen Dienstleistung, die über unsere Institutsgrenzen oder auch sogar Einrichtungsgrenzen im Sinne einer Universität hinausgeht. Und ich möchte Ihnen einfach auch sagen, wo haben wir Fehler gemacht, was haben wir daraus gelernt, wo sehen wir Probleme für die Zukunft und wo sehen wir vielleicht auch Grenzen von dem, was Sie heute als gängiges Backup definieren. Gehen wir also zurück ins Jahr 2013, das Jahr, in dem wir uns entscheiden mussten oder entschieden haben. Zu diesem Zeitpunkt, und das geht jetzt praktisch direkt die Folie zurück auf den Vortrag damals auf der ZKI in Düsseldorf, damals hatten nahezu alle Universitäten in Baden-Württemberg TSM im Einsatz, seit vielen Jahren, damals seit mindestens 12 Jahren, zumindest in Ulm, andere sogar noch länger, und wir waren alle sehr zufrieden mit dem Produkt. Wir haben unheimlich viel Synergien genutzt, es war also eigentlich so ein bisschen die heile Welt. Die Arbeitsgruppen haben sich regelmäßig getroffen zum Erfahrungsaustausch und all die Dinge, die sie als Synergien hier gewinnen können. Allerdings, wie so jedes Ding, es gibt immer zwei Seiten von der Medaille. Wehrt sich. Die erste Lektion, die wir gelernt haben, Synergien sind gut, sie sind aber auch gefährlich. Es gibt eigentlich im IT-Umfeld zwei Dinge, die Ihnen dauerhaft gefährlich werden können. Zum einen die Bequemlichkeit, wenn Sie nicht mehr hinterfragen, warum Sie Dinge so tun, sondern wenn Sie immer noch sagen, ja, wir haben das schon immer so gemacht. Das heißt, wenn Sie immer die gleiche Software einsetzen, zwar die neuen Versionen einspielen und vielleicht ein neues Feature nutzen, aber generell nie Ihre Organisation, Ihren Arbeitsablauf, Ihre Prozesse hinterfragen, ist das gefährlich. Der zweite Punkt ist genauso gefährlich, die Dinge wie die politischen Entscheidungen, da müssen wir doch auch dabei sein. Das heißt, diese Hauruck-Entscheidungen auf einer Hype nachzulaufen, ohne dass sie vorher hinterfragt haben, wie sie das organisatorisch in ihre Prozesse integrieren können, ist genauso gefährlich. Das heißt, hier schon meine erste Anmerkung, ich hatte es vorher schon angedeutet, wichtig sind wirklich die Prozesse und die organisatorischen Dinge. Die Technik kann vieles lösen, aber die Technik wird auch oft dazu missbraucht, Engpässe bzw. Probleme, die Sie eigentlich in Ihrer Organisation oder Ihren Prozessen haben, zu kaschieren. Und das funktioniert nicht. 2012 bis 2014 war auch so ein bisschen die Zeit, wieder der Rückblick auf die ZKI von damals, der großen Lizenzaudits. Und ich sage es ganz deutlich, es ist hier kein Vendor-Bashing. Jedes Rechenzentrum, und Sie alle stehen letztendlich für eine Art Rechenzentrum oder ein Kommunikationszentrum, erwartet von den eigenen Kunden genau dasselbe. Nämlich, dass sie lizenzkonform sind und sich an die Spielregeln halten. Das ist also absolut okay. Allerdings gab es natürlich auf unserer Seite einen enormen Aufwand, einen enormen Personalaufwand, um diese Dinge dem Hersteller zur Verfügung zu stellen, weil die Tools waren nicht Bestandteil der Software. Das heißt, sie sind wirklich gezwungen, mit all ihren Einrichtungen, mit all ihren Instituten, Arbeitsgruppen zu sprechen und zu klären, ja, was für Prozessormodelle setzt ihr ein. Denn letztendlich war die Software auf Basis von Prozessoreigenschaften lizenziert. Das heißt, was wir aber in der gleichen Zeit gesehen haben, war so eine Art Kernexplosion. Ja, das war die Zeit, wo es eben dann nicht nur 2 Kerne pro CPU oder pro Chip gab, sondern 4 oder 8 oder AMD teilweise sogar mit mehr. Und vor allem, das entzieht sich Ihrer Kontrolle. Sie merken das nicht, ob Ihr physikalisches Institut oder Ihre Arbeitsgruppe den Server hinter den Kulissen austauscht. Der DNS-Name bleibt derselbe, die gemounteten Filesysteme sind dieselben, Sie sehen das nicht. Das heißt, es ist ein unberechenbares Kostenrisiko. Und zwar unabhängig davon, ob Sie das auf diesem Processor Value Unit berechnen oder ob Sie sagen, Sie haben ein bestimmtes Volumen, das Sie backuppen dürfen. Bei einer Neuberufung, Extremfall, Teilchenphysik oder auch andere Dinge, wo sehr viele Daten anfallen, bricht Ihnen eben die andere Sache das Genick. Das heißt, die Lektion 2, Sie müssen die Schwachstellen verstehen. Sie müssen verstehen, wo sind die Schwachstellen in diesem Fall in Ihrer Lizenzierung. Wenn ich mich auf Prozessoren verlasse oder auf Volumen verlasse, muss ich eben auch in der Lage sein, ein Stück weit die Zukunft vorherzusehen. Oder ich muss die Institute so weit einbinden, dass sichergestellt ist, dass ich ein Update bekomme als Lizenznehmer, wenn in den Instituten sich Dinge ändern, die dafür relevant sind. Aber wie gesagt, nach unserer Erfahrung sind alle Modelle, die in irgendeiner Art auf Hardware oder auf Volumen basieren, nicht wirklich umsetzbar an Hochschulen. Da gab es dann so etwas exotischere Dinge, wie dass die zentralen SAP-Systeme der Universität deutlich günstiger sind wie ein einfacher kleiner Rechenknecht in der Physik. Ja, weil die Maschine als ein einzelner Server in der Physik mit 16 Kernen im Vergleich zu 4 deutlich schnelleren Einzelkernen für die SAP-Systeme, die einfach anders ausgelegt sind, kostet eben deutlich mehr. Und das können Sie natürlich den Leuten schwer vermitteln. Ich meine, wir hatten das Glück, dass wir die Kosten zentral tragen konnten, das heißt, wir mussten das nicht weitergeben. Das hätte aber im schlimmsten Fall dazu geführt, dass ein Institut, das eben ein Jahresbudget, sagen wir, von 10.000 Euro hat, wenn ich zu dem Institut sage, aber bitte, dein Rechner kostet dich in Zukunft zwischen 1.000 und 1.500 Euro pro Jahr an Lizenzkosten fürs Backup, hat es zur Folge, dass sie kein vernünftiges Backup mehr machen, sondern vielleicht USB-Festplatten anschließen. Das ist also mit Sicherheit etwas, das sie als zentraler Dienstleister nicht haben möchten. Gut, was war die abgeleitete Strategie? Und das ist jetzt immer noch der Rückblick. Langfristig wollten wir unbedingt ein einfaches Lizenzmodell. Und ein einfaches Lizenzmodell gab es für uns eigentlich nur zwei Ansätze. Entweder wirklich eine Flatrate, wir zahlen einmal und können tun, was wir wollen, plus natürlich jährliche Maintenance- oder Wartungskosten, oder was natürlich auch schön ist, wenn man einfach sagt, ihr habt 1.500 oder 2.000 Lizenzen. Die kann ich einfach zählen. Jeder Client, der im System eingetragen ist, kostet eine Lizenz, egal wie viel er sichert, egal was für eine CPU dahinter steht, was für ein Betriebssystem draufläuft. Das ist auch letztendlich das Modell, das wir dann gewählt hatten, beziehungsweise das man uns angeboten hat. Zusätzlich haben sie jetzt, Entschuldigung, natürlich auch an Universitäten noch die Herausforderung, dass sie ganz exotische Betriebssysteme haben. Jeder redet heute von Linux und Windows, aber in Wirklichkeit haben sie noch relativ viel Solaris, zumindest in Ulm. Das Linux gibt es nicht, da gibt es mindestens 5, eher 10 diverse Varianten, von sehr alt und ungepflegt bis ganz neu und noch nicht getestet. Sie haben FreeBSD, sie haben alles Mögliche, was sie sich vorstellen können, was in einer Firma, die davon leben muss, vermutlich nicht auftreten würde. Mit jedem Administrator an der Universität haben sie die Eigenheiten und die Vorlieben dieses Administrators für die nächsten N Jahre mitgekauft. Ein anderer wichtiger Punkt war, wir wollten einen Datenzugriff dauerhaft haben. Das heißt, unabhängig davon, ob wir diesen Vertrag mit der Firma beenden, wollten wir, dass die Schnittstellen, die Datenformate und so weiter offengelegt sind, dass wir auch in Zukunft ohne Lizenzkosten darauf zugreifen könnten. Dass wir auch selber Möglichkeiten finden könnten, diese Daten zu migrieren. Was ja heute beim Thema Forschungsdatenmanagement ein ganz wesentlicher Punkt ist. Wenn Sie heute ein System einführen, brauchen Sie in 10 Jahren, wenn Sie das System wechseln, unabhängig von der Hardware, die sich dazwischen sowieso mal wechseln wird, Möglichkeiten, diese Daten mit all Ihren Metadaten auch vom System A nach B zu migrieren. Und Sie möchten nicht unbedingt für jede Migration nochmal extra Geld in die Hand nehmen, weil die Schnittstellen nicht offengelegt sind und Sie sozusagen dann wieder jemanden beauftragen müssen, der das für Sie tut. Auch ein wichtiger Punkt, und das ist jetzt eine Erfahrung aus unserem Team. Ich möchte eine Lösung, die gut genug ist. Gut genug kann heißen, Sie haben eine Lösung, die viel besser ist auf dem Papier. Wenn ich aber diese zusätzlichen Features, diese zusätzlichen Eigenschaften absehbar auf die nächsten Jahre nicht nutzen kann, bringen die mir nichts. Die erhöhen die Komplexität und ich fasse das ganz gerne immer als Nerdlösung zusammen. Mir hilft es nichts, wenn meine Teammitglieder sich ein halbes Jahr damit beschäftigen, die Software um ein halbes Promille zu optimieren und dafür ein halbes Jahr Arbeitszeit versenken. Ja, das System ist hinterher ein Promille besser. War es das wert? Nein. Es ist also immer die Frage, wären Sie selber bereit, für diesen Aufwand zu bezahlen? Und wenn Sie diese Frage mit Nein beantworten, dann kommen Sie einfach zu dem Schluss, das ist gut genug. Das heißt, Lektion 3, es gibt keine Tabus. Denken Sie einfach über exotische Dinge nach. Reden Sie mit Ihren Leuten darüber, hören Sie sich auch die Bedenken an Nehmen Sie die Leute ernst, nehmen Sie die Leute aber auch in die Verantwortung. Klares Credo bei uns im Team, jeder darf seine Bedenken äußern, wenn er auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Also die Leute, die immer nur Bedenken haben, aber keine Lösung einbringen und sich auch selber nicht der Verantwortung stellen, haben irgendwann kein Mitspracherecht mehr. Das heißt, damals war für uns das Beste eine Mischung aus Closed Source und Open Source. Das System an sich ist im Wesentlichen Open Source, die Datenformate, auch der Datenbank und so weiter, sind alle offengelegt, aber die Firma erweitert eben dieses Open Source System um eigene Entwicklungen, die typischerweise nach einigen Jahren auch in die Community zurückgehen, aber in der Zeit verdienen sie eben letztendlich auch Geld damit, plus mit Wartungsverträgen und Ähnlichem. Aber unsere Anforderung, nämlich diese Datenformate offen zu halten, war erfüllt. Insofern war das für uns das Beste aus beiden Welten. Es hat sich auch gezeigt, und zwar nicht nur in diesem Beispiel, sondern auch zum Beispiel bei unserer HPC-Beschaffung. Es ist immer von Vorteil, wenn Sie einen Dienstleister haben, der sich um einen großen Brocken sozusagen kümmert. Das kann sein um die gesamte Software oder um die gesamte Hardware oder um beides zusammen. Wir haben immer dann schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man sozusagen einen Generalunternehmer hat, der dann hinterher 7 Subunternehmer beschäftigt, die nicht miteinander reden. Das heißt, im besten Falle haben Sie da einen Dienstleister und ganz ideal ist es natürlich, wenn der jetzt groß genug ist, dass er eine breite Kundenbasis bedienen kann, dass er auch die unterschiedlichen Erfahrungen macht, aber trotzdem eben klein genug ist, um einen engen Kundenkontakt zu haben. Jede große Firma, egal ob das Oracle ist, ob das Microsoft ist, die haben gute Kundenhotlines, aber sie alle, wenn sie mit denen schon mal gesprochen haben, machen die Erfahrung, dass der Second- und Third-Level-Support besser ist. Kann man den Firmen nicht verdenken, die sind so groß, die brauchen quasi einen Filter davor. Wenn Sie eine kleine Firma haben, gibt es diesen Filter auch, aber das sind oft Leute, die wirklich täglich auch mit der Technik arbeiten, die ganz viel schon selber beantworten können. Die eben nicht zu Ihnen sagen, schicken Sie uns einen Fehlerreport und Sie antworten dann drauf, ich hatte Ihnen doch gerade erklärt, das System ist tot. Ich kann Ihnen keinen Fehlerreport schicken, weil das System ist tot. Aber das war eben der, ja, die Box Nummer 3 auf der großen Liste und 2 ist abgehakt, 3 kommt als nächstes, ob die Frage Sinn macht oder nicht. Also da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer nicht zu kleinen Firma, aber mit einer Firma, die noch klein genug ist, um wirklich auf die Kunden eingehen zu können und auch Wünsche aufzugreifen und zu sagen, ja, wir versuchen das in das Produkt zu integrieren. Die Umsetzung war relativ sportlich. Wir hatten mit dem POC, mit dem Proof of Concept angefangen, ob das Ganze überhaupt universitätstauglich ist, insbesondere für 3 Universitäten. Und ja, Konstanz und Ulm haben vieles gemein, einmal Württemberg, einmal Baden, aber Tübingen fällt ein bisschen aus dem Rahmen, denn Tübingen ist vermutlich größer wie Ulm und Konstanz zusammen. Das heißt, nur weil das für Ulm funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es auch in dem großen Verbund funktioniert. Juli, August hat man ein Pilotprojekt. Und da muss man auch nochmal sagen, danke an unser MWK, weil auch hier hat das MWK finanziell unterstützt, wie das der Herr Schneider heute Morgen schon öfter gesagt hat. Und wir haben dann innerhalb von 3 bis 4 Monaten alle zentralen Systeme der Universität Ulm, die von KIDS betrieben werden, umgestellt. Egal ob File-Server, SAP-Server, Web-Server, alles das, wo wir dafür verantwortlich sind. Hier können Sie schon sehen, das hat eine einzelne Person gemacht, dass der Aufwand viel geringer war, wie vermutlich jeder von Ihnen am Anfang gedacht hätte. Und seit September 14 migrieren wir jetzt eben die Systeme, beziehungsweise da sind wir in der Zwischenzeit natürlich auch lange durch. Der anderen Standorte, beziehungsweise wir haben den Produktivbetrieb an den 3 Universitäten und in der Zwischenzeit haben wir auch noch einige Partner mitgewonnen. Die Folgen des Nachdenkens. Mit der Umstellung waren wir jetzt natürlich schon bei dem Proof of Concept, aber insbesondere natürlich auch hinterher bei der Umstellung, wo es um die ganzen Institute ging, waren wir dazu gezwungen, Dinge zu hinterfragen. Weil wenn Sie jetzt seit 10 Jahren ein System immer wieder sichern, und im Falle von TSM werden ja nur inkrementelle Sicherungen gemacht, das heißt, Sie sehen immer nur das, was sich von Tag zu Tag ändert. Jetzt haben Sie plötzlich ein neues System und müssen eine Vollsicherung machen und Sie stellen dann fest, das hat 3 Wochen gedauert. Okay, wenn meine Vollsicherung 3 Wochen dauert, wie komme ich zu dem Schluss, dass ein Restore, wenn meine Festplatte defekt sein sollte, in 3 Stunden geht oder in 3 Tagen? Eigentlich eine vollkommen logische Sache, dass Sie darüber nachdenken, denn warum machen Sie ein Backup? Sie machen ein Backup für den Fall, dass Sie Daten gelöscht haben und im schlimmsten Fall alle Daten verloren sind, dann brauchen Sie Ihr Backup. Es macht sich aber niemand Gedanken, wie lange denn so ein Restore dauert. Und was es für Auswirkungen hätte. Das ist eigentlich die Kernfrage, wie lange kann ich ohne dieses System leben? Ja, und da kommen wir relativ schnell zu dem Schluss, dass das herkömmliche Backup für gewisse Dinge einfach keinen Sinn macht. Sie können das Mail-System der Universität, und da dauert ein Restore eben typischerweise einige Tage, Sie können dieses System nicht einige Tage vom Netz nehmen. Das würde Ihnen heute jeder mit Recht vorhalten. Dass für einen Ausfall von einzelnen Platten, auch wenn das Filesystem total kaputt wäre, dass Ihr Backup so lang braucht und in der Zeit das System nicht nutzbar ist. Fürs Mail-System gilt es. Das mag nicht für alle Systeme gelten, aber speziell im Mail-System, da hängt heute einfach die ganze oder sehr viel der Kommunikation an der Universität dran. Bestimmt wird das Ganze natürlich nicht nur durch die Menge, das wird auch durch die Granularität. Wie oft können Sie denn ein Backup überhaupt machen? Ist das ausreichend? Auch im Sinne von Mail, wenn Sie alle 24 Stunden ein Backup machen, verlieren Sie im Durchschnitt die letzten 12 Stunden E-Mails. Okay, Sie können sagen, 80% davon war Spam, aber wenn Sie sich die Frage ehrlich selber beantworten, auch dieses Risiko möchten Sie nicht eingehen. Und dann natürlich auch die Last durch die Backup-Software. Im Mail-System war das kein Problem, aber in vielen Instituten finden Sie einfach alte Systeme, die durch die Last, wo das Backup erzeugt, erheblich langsamer werden. Das heißt, wir brauchen letztendlich einfach neue Lösungen. Das heißt, wir brauchen angepasste Backup-Strategien. Die erste Strategie war, und das ist nach wie vor immer wieder eine Diskussion, aber das ist eine erstaunliche Sache, sowohl Konstanz als auch Tübingen als auch in Ulm gab es nie wirklich Widerspruch, als wir gesagt haben, wir setzen Grenzen und wenn ein System diese Grenzen überschreitet, kann es nicht mehr gesichert werden. Die Grenze ist so ganz fließend etwa bei 15 Terabyte, die kann man auch ein bisschen höher ansetzen. Die Idee dahinter war, wenn ich 15 Terabyte restaurieren muss, das ist nach unserer Erfahrung mit internen Netzwerkverbindungen, mit der Leistungsfähigkeit der Systeme und so weiter, so eine Art ja, Umbruchspunkt, wo Sie in einen Zeitbereich kommen, der wehtut. Den müssen Sie für sich selber definieren. Gleichzeitig sind die 15 Terabyte, wir schaffen das bei den virtuellen Backups so in etwa 1 Terabyte pro Stunde zu sichern, das heißt bei 15 mit Bandwechsel können Sie das außerhalb der Arbeitszeit machen, das heißt Sie haben immer noch Wartungsfenster. Das ist das Nächste, wenn Sie jeden Tag Backups haben, die 24 Stunden und länger laufen, haben Sie keine Wartungsfenster mehr, Sie können keine Patches oder ähnliches einspielen. Wie gesagt, die 15 Terabyte ist unsere Erfahrung, die können in Ihrem Fall geringer oder höher sein, aber es gibt auf jeden Fall eine Grenze, wo Sie sagen müssen, eine tägliche herkömmliche Sicherung macht keinen Sinn. Das heißt, man muss diese ganze Dinge ergänzen, oder dieses Backup-Portfolio, zum Beispiel um Snapshots und Replikation. Filesysteme bieten das schon lange, ein reines Filesystem, ZFS zum Beispiel, oder auch andere bieten Snapshots seit Jahren, das ist auch die FileServer, NetApp und wie sie alle heißen, können das. Ist überhaupt kein Thema, nur dieser Snapshot alleine hilft Ihnen natürlich nichts. Denn der liegt ja auf denselben Daten, das heißt, was Sie zusätzlich eben brauchen, ist eine Replikation. Die kann synchron passieren, dass Sie synchron die Daten an einen zweiten Standort schreiben oder eben asynchron mit einer Verzögerung von wenigen Sekunden oder auch wenigen Minuten oder gar Stunden. Das ist eine Entscheidung, wie Ihre Prozesse an der Stelle aussehen. Aber auch die beiden Punkte sind eben kein Allheilmittel. Sie brauchen doppelt so viel Plattenplatz, das Ganze ist komplex und Sie müssen es eben auch immer wieder testen. Sie müssen wirklich ausprobieren, wie schnell bekomme ich denn mein Disaster Recovery System mit all diesen Dingen, die im Nachgang vielleicht zu tun sind, wieder ans Laufen, beziehungsweise kann ich als Primärsystem dann einsetzen. Das ist hier nur mal so eine kleine Sache, um das zu verdeutlichen, was man auch tun kann. Ich kann virtuelle Vollbackups erzeugen, das heißt, ich brauche den Klienten überhaupt nicht dazu, sondern das Backup-System geht einfach her und sagt, okay, in meiner Datenbank sind all diese Dateien, das sind die, die ich jetzt als neueste Version ansehen würde und aus denen erzeuge ich ein künstliches Backup. Das nimmt unheimlich viel Last vom Client und das reduziert natürlich die Zeiten ganz erheblich. Und das sehen Sie hier, eine Sicherung von 8 Terabyte, 30 Millionen Dateien, also kein wirklich sehr großes System, braucht rund 4 Tage für ein echtes Vollbackup, aber weniger als 10 Stunden für ein virtuelles. Das heißt, ich habe hier einen Zeitgewinn um einen Faktor 10. Dasselbe System braucht schon bei Nacht typischerweise 10 Stunden, einfach um zu schauen, was hat sich in diesen 30 Millionen Dateien denn überhaupt geändert. Also wenn Sie sich einfach mal die Mühe machen, sich diese Zahlen anzuschauen, dann kommen Sie relativ schnell zu dem Schluss, dass Sie, okay, warum dauert das bei diesem System so lang? Beziehungsweise auch mal den Umkehrschluss zu machen, wenn das so lang dauert, kann ich denn die SLAs, falls ich denn welche habe und wenn es nur die moralischen sind, gegenüber meinen Kunden überhaupt einhalten und den Betrieb der Universität, des Instituts oder welcher Einrichtung auch immer gewährleisten? Mit gutem Gewissen. Eine andere Sache, das sind jetzt eher so die technischen Feinheiten, auf die wir gestoßen sind. Was natürlich in Restore unheimlich beeinflusst ist, wie sehr die Daten auf den Backup-Medien verteilt sind. Was wir jetzt hier machen, und zwar für alle Universitäten und Hochschulen, die wir sichern, alle Daten landen zuerst auf Festplatten. Das heißt, wir haben einen Plattencache, knapp ein Petabyte, nur für Backup. Da landen alle Backups oder alle Daten, die gesichert wurden, als erstes drauf. Und von dort wandern sie dann quasi konsolidiert als Vollbackup auf die Bänder. Das heißt, im Restore-Fall habe ich den Vorteil, dass all meine Daten für einen bestimmten Zeitpunkt von dem Vollbackup am Stück auf den Bändern liegen. Und damit können sie natürlich die volle Bandgeschwindigkeit, das sind so typischerweise pro Laufwerk um die 300 Megabyte pro Sekunde, auch voll ausnutzen. Im Gegenzug dazu, wenn Sie jetzt Ihre Daten zeitabhängig und auch anderweitig auf 100 Bändern verteilt haben und Sie brauchen die Bandwechsel dazwischen, geht natürlich Ihre Restore-Rate deutlich runter. Natürlich hängt es auch von den Daten ab. Reden Sie über 1 Million Dateien, die alle sehr groß sind, oder reden Sie über 100 Millionen Dateien, die eben deutlich kleiner sind, wird es einen Unterschied machen. Bringt mich aber wieder zu meinem Schluss von vorher. Sie kommen nicht umhin, gelegentlich einfach mal Ihre Theorie in der Praxis zu testen. Die Umsetzung, wir haben uns dazu entschieden, das wirklich KISS zu machen, also wirklich so einfach wie möglich, und erstaunlicherweise, manchmal bin ich da wirklich selber erstaunt, auch nach über 3 Jahren mit 6 Partnern, davon 3 Universitäten, funktioniert das KISS-System. 1000 Clients sind jetzt nicht wirklich so viel, aber wie gesagt, eine bunte Mischung aus allen möglichen Betriebssystemen. Aber wir haben genau 2 Arten von Backup. Wir haben sozusagen die kleinen Maschinen, die machen ganz normale Sicherung, jeden Tag inkrementell, einmal im Monat ein Vollbackup. Und die großen Maschinen, beziehungsweise die langsamen Maschinen, wo wir einfach von der Zeit nicht hinkommen, die erledigen das mit dem eben dargestellten virtuellen Backup. Funktioniert für alle. Das heißt, wir haben genau 2 Klassen, wir haben das nicht feingranular gesteuert mit 100 Knöpfen, an denen jeden Tag einer 1 Promille Optimierung vornimmt und dafür 3 Stunden braucht, sondern wir haben einen ganz guten Mittelweg gefunden. Und das Ganze wird natürlich ermöglicht durch ein leistungsfähiges Hochschulnetz. Sage ich aber auch gleich, der Punkt, dass ja, wir brauchen 100 Gigabit oder jeder Client braucht 10 Gigabit, damit er überhaupt Backup machen kann, stimmt nicht, komme ich aber nachher drauf zurück. Ich hatte Ihnen ja versprochen, noch ein paar Urban Legends zu erwähnen. Das ist quasi, den Bandroboter habe ich nicht mehr aufs Bild bekommen, eigentlich unsere komplette Hardware. Als wer sie jetzt vorgestellt hat, dass das Backup-System für die 3 Universitäten und die 3 anderen Partner riesig wäre, hat sich getäuscht. Das sind 2 kleine Pizzaboxen, 2 Sockelsysteme. Das sind die Festplatten-Arrays, einfach nur JBots mit 4 Terabyte Platten in der Summe. Rund 1 Petabyte nutzbar als Cache, ein IBM Bandroboter mit 8 Laufwerken, und es reicht, um das ganz locker und bequem zu bedienen. Hätten wir am Anfang ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Unsere ursprünglichen Pläne waren viel ambitionierter. Da haben wir von Cache-Servern an jedem Standort gesprochen, die das dann zentral migrieren. Als wir dann die ersten Tests hinter uns hatten, haben wir die Server, die wir in der Zwischenzeit in Konstanz montiert hatten, wieder abgeholt und haben sie eben in Ulm mit in die Cache-Server integriert. Also soweit auch wieder Theorie und Praxis. Man redet von ganz großen Zahlen und hat Befürchtungen, dass die Netzwerkbandbreite nicht ausreichen würde. In Wirklichkeit war das nie ein Problem. Das ist jetzt die Entwicklung aus den letzten 1,5 Jahren. Sie sehen, der Backup-Storage nimmt immer weiter zu. kein Wunder, ist aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich viel. Also wir reden jetzt im Moment von etwa 3 Petabyte. Was die Clients angeht, haben wir eine gewisse Sättigung erreicht. Also es kommen mal noch ein paar dazu, es gehen wieder ein paar weg. Wir haben auch etwa 10% Leichen, die eingetragen sind, aber eigentlich nie sichern. Und man sieht es ein bisschen an den Kurven. Und man sieht eben auch hier, wie dann immer mehr die Partner mit dazugekommen sind. Nutzerfeedback. Die Kunden mussten sich umstellen, insbesondere musste sich das Team umstellen. Und es war eben auch eine der Sachen, die wir gelernt haben. Wenn die Leute bereit sind, sich auf neue Dinge einzulassen, kann eigentlich nichts schiefgehen. Es wird Probleme geben, aber die können sie lösen. Wenn die Leute dagegen sind, dann hilft im Prinzip nur eins, sie müssen die Leute austauschen. Sie möchten nicht jeden Tag die Diskussion haben, dass sie sagen, warum das alte System jetzt nicht mehr adäquat ist. Das spielt keine Rolle. Letztendlich müssen sie irgendwann diese harte Entscheidung dann treffen und den Kollegen, so gern sie die mögen, solange sie die kennen, spielt keine Rolle. Für das sind sie der Chef der Abteilung, eben sagen, dann weise ich die andere Aufgaben zu. War bei uns nicht so, und da bin ich ja wirklich sehr stolz drauf, dass das wirklich bei uns von den Leuten auch unterstützt wurde. Wir haben eine sehr große Akzeptanz, wir konnten den Leuten auch erklären, warum, wir konnten den Leuten auch nach unserer Erfahrung sagen, die Umstellung dauert keine Tage. Und als der erste Admin oder die ersten Partys gesehen haben, dass eine Umstellung typischerweise in weniger als einer Stunde geht, das spricht sich rum. Wenn Sie sich da die richtigen Leute am Anfang raussuchen, das spricht sich an der Universität rum und Sie haben ganz viel von der Diskussion einfach los. Weil wenn Sie das sagen vom Rechenzentrum, ja, das Rechenzentrum verspricht immer viel, aber wenn es die eigenen Kollegen sozusagen in den Instituten sagen, dass es schnell geht, haben Sie gewonnen. Es gab kein GUI mehr, das war für uns am Anfang auch so die Frage, wie schwierig wird es für die Leute. Wir haben festgestellt, es ist überhaupt kein Problem, die vermissen das nicht. Wir bieten einfach einen Restore-Service an. Wenn jemand sagt, ich habe meine Daten verloren, dann hat unser Team die Möglichkeit, die Daten zu restaurieren und insbesondere haben die viel bessere Tools und viel mehr Erfahrung, die Daten schnell wiederzufinden. Denn ganz ehrlich, es kommt viel zu oft vor, dass jemand sagt, ich habe Daten verloren, von letzter Woche, ja, wann, ja, letzte Woche. Und wo? Ja, das Verzeichnis fing, glaube ich, mit einem A an. Und es ist irgendwo da links unten bei mir auf dem Desktop. Okay. Das heißt, wenn Sie da die richtigen Tools haben, können Sie die Leute viel besser unterstützen. Aber das macht lieber ein professionelles Team, wie da Sie versuchen, diese Tools nach außen zu geben. Aber auch das ist einfach eine organisatorische Sache bei Ihnen, wie Sie das haben möchten. In der Zwischenzeit, ich hatte es schon mehrfach so ein bisschen zwischen den Folien anklingen lassen, gestartet waren wir mit Konstanz, Tübingen und Ulm. In der Zwischenzeit haben wir die Hochschule Albstadt-Sigmaringen noch mit dabei, das Bibliotheks-Servicezentrum haben wir mit dabei, die Hochschule in Reutlingen und wir sprechen gerade mit der Hochschule hier in Konstanz. Das heißt, das nehme ich jetzt einfach mal als Zeichen, dass das System ganz gut funktioniert. Denn immerhin geben sie gewisse Dinge aus ihrer Hoheit auf. Und nicht nur das, sie bezahlen auch dafür. Also nicht an uns für die Dienstleistung, aber wir beschaffen natürlich die Hardware gemeinsam, die Umlagen für die Bänder und all diese Dinge oder für die Lizenzen. Das kommt nicht aus dem Ulmer Topf als Selbstbedienung, sondern beteiligen sich die Leute dran. Eine kurze Zwischenzusammenfassung. Ein Backup-Dienst lässt sich wunderbar regional konsolidieren für mehrere Einrichtungen. Voraussetzung, Sie brauchen eine Art Bellevue, das heißt, Sie brauchen eine Art Landesnetz, wie es das in Baden-Württemberg gibt. Das kann natürlich auch das DFN-Netz sein, das spielt keine Rolle. Aber wie gesagt, lassen Sie sich nicht täuschen. Diese Bandbreitenanforderungen, die Sie da ganz oft hören, verifizieren Sie die mal. Ja, beim ersten Vollbackup fließen wirklich diese 50 Terabyte, aber danach, wie hoch ist denn die Änderungsrate? Wie viel Terabyte kommen denn jede Nacht? Und spätestens dann sehen Sie, dass oft diese Anforderungen an die Netze deutlich zu hoch gegriffen sind. Organisatorische Anpassungen sind zwingend. Das heißt, das Team muss sich darauf einlassen und die müssen es auch aktiv machen. Die müssen sich aktiv auf die Änderungen einlassen und nicht versuchen, das System so zu betreiben, wie das alte war. Und auch ganz bewusst, nochmal zurückzukommen auf die Einleitung, ja, das System hat sich bewährt. Ein Open-Source-System hat sich bewährt mit dem kommerziellen mit der kommerziellen Erweiterung, mit dem kommerziellen Support und wir sind sehr zufrieden mit diesem Support. Ja, das System hat Probleme, das System hatte auch Fehler oder hat sicher immer noch Fehler. Wir haben vermutlich nur noch nicht alle gefunden. Aber der Support ist wirklich sehr gut und das ist, glaube ich, der Vorteil von einer kleinen Firma. Ich möchte einer großen Firma nicht unterstellen, dass die einen schlechten Support macht. Aber ich glaube, die Abhängigkeiten in einer sehr großen Firma sind so vielfältig, dass ein Patch, der jemand vielleicht innerhalb eines Tages entwickelt, bis der wirklich freigegeben wird, dauert es einfach viel länger. Und wenn es nur die Tests gegen die ganze andere Software sind, die die Firma sonst noch herstellt. Kommen wir zu den Urban Legends. Definition aus Wikipedia. Spannend finde ich eigentlich so diesen zweiten Satz. Wenn man die Quellenfrage stellt, woher kommt denn diese Weisheit, zucken die meisten Leute eigentlich schon mit den Schultern. Das wird halt immer so wiederholt. Ja, habe ich gehört, das ist schlecht. Und eins der Dinge, die sie mit Sicherheit schon gehört haben, sind sowas wie, ja, NFS ist langsam oder ähnliches. Der Schlüssel, denke ich, zum Erfolg beim Datenmanagement, also jetzt nicht nur, wo was wir bei unserem Backup gelernt haben, sondern wirklich auch beim Datenmanagement, sind, dass sie die richtigen organisatorischen Fragen stellen und die richtigen organisatorischen Schlüsse draus ziehen. Nur dann können Sie die Technik, egal was Sie da einsetzen, effektiv nutzen und effizient. Die typische Reaktion, wenn Sie zu jemandem gehen und sagen, ja, wie sieht denn dein Datenmanagement aus, ist dann in etwa so, geh weg, lass mich in Ruhe, ich mache mir da keine Gedanken, ich habe all meine Daten auf meiner USB-Festplatte, die der Mediamarkt im Angebot hatte. Datenmanagement ist wirklich typischerweise eine ungeliebte Sache. Aber, und das stellen wir auch mehr und mehr fest, wir kommen nicht dran vorbei. Dieses Wachstum der Festplattenkapazität ist heute schon nicht mehr beherrschbar. Ich meine, die meisten Leute sind davon abhängig, dass das Betriebssystem ihrer Wahl eine gute Indexsuche hat. Spotlight bei Mac, die Windows-Indexsuche und ähnliches. Aber wie weit skaliert das? Das heißt, das Wissen um die eigenen Daten, insbesondere auch der Struktur der notwendigen Metadaten, wie gehen Sie damit um, wenn das vererbt wird und so weiter, all das muss man einfach angehen. Und da gibt es jetzt eben wirklich viele dieser Legenden, speziell in diesem Storage-Umfeld, die NFS-Legende ist eine, NFS ist langsam, haben Sie mit Sicherheit schon gehört. Das heißt, Sie müssen da wirklich Ihre organisatorischen Entscheidungen auch regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Aussagen, Legende Nummer 1. Nutzer kennen ihre Daten, die sich daraus ergebenden Anforderungen und folgen einem Datenmanagement-Konzept. Darf ich um ein kurzes Handzeichen bitten, wer sagen würde, dass das in der eigenen Institution wirklich der Fall ist? Ich habe die Frage bewusst so gestellt, nach dem Mittagessen fällt es vielleicht auch schwerer, die Hand zu heben. Aber das ist der Punkt. Jeder geht davon aus, dass ein Systemadministrator, der sich um ein System kümmert, weiß, was für Daten da drauf liegen. Nein, das ist leider nach unserer Erfahrung nicht der Fall und da schließlich auch unser Zentrum nicht aus. Wir haben vielleicht einen etwas besseren Überblick, aber wir sind weit davon entfernt, dass wir sagen könnten, wir machen echtes Datenmanagement. Weil die grundlegenden Fragen, die Sie stellen müssen, welche Daten sind eigentlich heiß oder wichtig? Wenn es um einen Restore-Fall geht, wenn Sie wissen, der Restore dauert eine Woche, hilft Ihnen das ungemein, wenn Sie sagen können, aber dieses eine Verzeichnis, das kann sehr klein sein. Wenn ich das als erstes habe, dann kann ich notdürftig weiterarbeiten. Dumm nur, wenn Sie nicht wissen, wo dieses einzelne heiße Verzeichnis mit all Ihren, zum Beispiel mit Ihrem Forschungsantrag, den Sie morgen bei der DFG einreichen müssen, wenn Sie nicht wissen, wo das liegt, haben Sie einfach verloren. Das heißt, dieses Wissen um heiße oder wichtige Daten. Dann liegen die Daten strukturiert oder chaotisch vor. Die Frage kann ich beantworten. Das ist heute einfach die Spotlight-Kultur. Ich werfe meine Daten irgendwo hin, mein Spotlight-Suchprogramm oder meine Windows-Index-Suche wird sie ja wieder finden. Aber auch hier haben Sie halt einen unheimlichen Zeitgewinn, wenn Sie das bei der Wiederherstellung auswählen können. Schlimmer noch, wenn Sie jetzt über Datenmanagement, Forschungsdaten reden. Forschergenerationen sind viel schnelllebiger als Administratorgenerationen. Ein typischer Forscher ist vielleicht an der Universität, er promoviert, ist noch 2 Jahre oder als Postdoc da, dann geht er weg, sagen wir 10 Jahre. Da haben Sie ganz andere Dinge, die Sie berücksichtigen müssen. Wer erbt diese Daten? Wem gehören diese Daten und so weiter? Das heißt, auch hier ist die Auffindbarkeit plötzlich noch ein viel größeres Problem. Und dann natürlich die grundsätzliche Frage, wie lange kann ich denn überhaupt ohne diese Daten produktiv arbeiten? Ja, es gibt mit Sicherheit Institute, die können auch heute noch mit Taschenrechner, Bleistift und Papier arbeiten. Aber ich glaube, die Anzahl dieser Institute ist recht überschaubar. Kommen wir zur Legende 2. Die Netzwerkbandbreite ist der begrenzende Faktor. Backups und andere Sicherungen, Clients brauchen 10 GB am Arbeitsplatz. Ich hatte es vorher schon gesagt, ich widerlege es einfach mit einem einfachen Beispiel. Es kann natürlich in Einzelfällen zutreffen. Wenn Sie ein System haben, das jeden Tag sehr viele neue Daten produziert, Elektronenmikroskop oder ähnliche Dinge, kann das durchaus der Fall sein. Aber im Allgemeinen, das ist so ein typisches Beispiel. Das heißt, das Backup dauert so knappe 4 Stunden. Ich habe 300 GB gesichert und da ist die durchschnittliche Datenrate eben gerade mal 23 MB pro Sekunde. Das heißt, Sie sind selbst ein Gigabit Ethernet-Anschluss, lasten Sie nicht annähernd aus. Und das ist ein typischer Fall. In der Regel ist das sogar noch viel weniger. Das Einzige, wo Sie es dann wirklich merken, ist beim Vollbackup. Aber da ist auch die Frage, ist das Netzwerk wirklich der begrenzende Faktor? Und wenn Sie 10 Gigabit haben als Netzwerk, ist das etwa 1 Gigabyte pro Sekunde, ist denn Ihr System, Ihre Festplatten, Ihr Storage-System in der Lage, 1 Gigabyte pro Sekunde zu lesen und zu schreiben im Dauerbetrieb? Würde ich testen, bevor Sie investieren. Legende 3. Archiv ist eh nur Backup mit langen Lagerzeiten. Das Kommunikations- und Informationszentrum KITS in Ulm hat auch eine Bibliothek dabei. Und wenn ich mit unseren Bibliothekaren spreche, nicht mal mit Archivaren, dann haben die eine komplett andere Vorstellung von einem Archiv. Und die haben die bessere Vorstellung, denn Bibliothekare und Archivare sind seit Hunderten von Jahren in der Lage, Dinge wiederzufinden. Wer aus der IT kann das von sich behaupten? Nicht allzu viele. Das heißt, dieses Verständnis ist schlicht und einfach falsch. Archivdaten brauchen Metadaten. Sie müssen irgendwas dazu tun, damit Sie diese Daten wiederfinden. Und außerdem der ganz grundlegende Unterschied ist, Archivdaten werden von einem Quellsystem gelöscht, die kommen in ein Archiv, egal ob das ein physikalisches oder ein IT-Archiv. Das heißt, auf dem Primärsystem existieren diese Daten hinterher nicht mehr. Daher wird sie ein Backup-System auch löschen. Nach einem Monat, nach 3 Monaten, vielleicht erst nach 6 Monaten, aber definitiv. Das heißt, es gibt sehr wohl Unterschiede zwischen einem Langzeit-Backup und einem echten Archiv. Das heißt, hier haben wir so ein bisschen den Rückschluss zum Punkt 1, die Leute wissen, was sie tun und wie ihre Daten aussehen. Leider nicht immer. Legende 4 und auch die letzte Legende für heute, denn die Zeit wird auch knapp, existiert ein Plan für den Fall der Fälle. Ich habe mich nicht getraut, diese Legende noch etwas härter zu formulieren, nämlich zu sagen, es existiert ein getesteter Plan für den Fall der Fälle. Ich fände es schon toll, wenn ein Plan existiert. Wir haben in der Zwischenzeit einen Plan, wir waren gebranntes Kind im wörtlichen Sinne. Unter dem Rechenzentrum ist die Chemie und da hat es gebrannt vor in der Zwischenzeit 19 Jahren. Unsere Büros waren knapp ein Jahr nicht bezugsfähig. Der Rechnerraum hatte den Vorteil, dass er einen leichten Überdruck hat und damit der Rauch, bei uns war praktisch nur Rauchschaden, eben draußen geblieben ist. Auf der anderen Seite haben wir damals einige relativ harte Lektionen gelernt. Aber ich möchte nicht für mich in Anspruch nehmen, dass das für alle Fälle passt. Weil alle Fälle kann ich nicht abchecken, aber auf jeden Fall muss man die Leute dazu bekommen und auch sich an die eigene Nase fassen, Dinge, die man als Disaster Recovery plant, auch wirklich auszuprobieren. Und da gehören ganz exotische Dinge dazu. Zum Beispiel muss ich im Worst Case ein System beschaffen. Dreht sich das einfach nur um sozusagen diese übliche Pizzabox, ist das kein Problem. Die kann ich vielleicht auch bei der Nachbarabteilung bekommen. Habe ich ein etwas exotischeres Problem, tue ich mir da schwerer. Dann muss ich die Daten wieder herstellen. Aber selbst wenn die Daten alle wieder auf den Platten sind, muss ich vielleicht noch mein SAP und meine Datenbanken dazu bekommen, die Transaction Logs zurückzuspielen. Das heißt, ich brauche da auch jede Menge Leute mit jeder Menge Expertise. Ich brauche die Datenbankspezialisten, ich brauche die SAP-Spezialisten, die Leute, die das Betriebssystem auf die Reihe bekommen und so weiter. Im Falle von verschlüsselten Daten, heute redet jeder davon, alles muss überall verschlüsselt sein. Okay, aber Sie sollten Ihre Schlüssel dann nicht verlieren. Wie sieht denn Ihr Schlüsselmanagement aus? Lag das als USB-Stick in dem Tresor, der gerade auf 1000 Grad erhitzt wurde, weil es gebrannt hat? haben Sie eine zweite Kopie. Und dann eben auch, wie gesagt, die Priorisierung für die Wiederherstellung. Es sind also ganz viele Dinge, die Sie an der Stelle beachten müssen. Und Sie sehen, das sind quasi alles organisatorische Dinge, keine technischen. Letzte Folie, vorletzte. Datenmanagement ist ein vielschichtiges Thema. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist A, dass Ihr Team mitspielt und B, dass Sie wirklich offen Fragen stellen, offen hinterfragen und auch diese Dinge offen diskutieren. Und dass Sie sich nicht dazu verleiten lassen oder vielleicht auch mit einigem Glück dagegen wehren können. Oft muss man sich dagegen wehren, dass man versucht, eine technische Lösung zu etablieren, weil man nicht bereit ist, ein organisatorisches oder ein Prozessproblem anzugehen. Backup-Methoden sind nicht immer ausreichend. Wie gesagt, wir ergänzen sie um Snapshots, wir ergänzen sie um Replikation. Auch das ist nicht immer das Mittel der Wahl, das müssen Sie für sich selber entscheiden, aber denken Sie einfach etwas anders, denken Sie out of the box, was Sie alles machen können und vor allem gehen Sie her und testen Sie diese Dinge. Verlassen Sie sich nicht auf die Urban Legends, was Ihnen der Kollege erzählt hat, wie lange das bei ihm gedauert hat, denn Sie wissen nicht, warum es lang gedauert hat. Wenn er recht hatte, prima, dann ist es bestätigt und damit ist die Information auch plötzlich mehr wert, weil zwei Striche dahinter sind, aber vielleicht kommt sie auch zu einem anderen Schluss. Und in dem Sinn, herzlichen Dank und nochmal vielen Dank an die Kollegen aus Konstanz für die Einladung. Applaus